Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Das wird wieder eine FAQ, QA und A, wie auch immer Folge, aber eine relativ schnelle, glaube ich, denn wir haben kurze, knackige Fragen und Antworten. Frage Nummer 1. Ich habe inzwischen eingesehen, dass es nicht die eine Methode gibt, schon kann ich für Menschen mit Eichhörnchengehirn, aber gleichzeitig finde ich diese Erkenntnis und meinen Drang, ständig was Neues auszuprobieren, unheimlich anstrengend und nervig. Wie gehst du damit um, vor allem in der Praxis? Dann zweite Frage, da geht es um Lernen. Bedeutet Lernen nicht, dass etwas langfristig verfügbar ist und dass man bei Bedarf darauf zugreifen kann? Wenn ich eine spannende Sache lese und dazu ein bisschen recherchiere, habe ich sie trotzdem nach einiger Zeit vergessen. War das dann trotzdem Lernen, vielleicht temporäres Lernen, wenn es nicht im Langzeitgedächtnis landet? Frage Nummer 3. Ich habe bisher immer mit Microsoft To Do als App gearbeitet, die stürzt seit ein paar Wochen aber regelmäßig ab und das kotzt mich übel an. Wenn ich mich richtig erinnere, arbeitest du doch mit einer App, bei der man sogar Zeiträume als Deadline setzen kann, richtig? Magst du mir nochmal verraten, wie die heißt? Frage Nummer 4. Die Seitenzahl eines digitalen Notizbuchs lässt sich ja beliebig vermehren, aber kannst du dann einen Index führen? Wie behältst du den Überblick über die Kategorien? Wie hast du dein digitales Journal gestartet? Wie nutzt du die Suchfunktion? Und Frage Nummer 5. Anita, wie kommt man eigentlich zu deinem Magazin? So, 5 Fragen, 5 Antworten. Die erste Frage, ich habe inzwischen eingesehen, dass es nicht die eine Methode gibt, schon gar nicht für Menschen mit Eichhörnchengehirn, aber gleichzeitig finde ich diese Erkenntnis und meinen Drang, ständig was Neues auszuprobieren, unheimlich anstrengend. Wie gehst du damit um, vor allem in der Praxis? Ich hatte diese Erkenntnis auch, aber für mich war das tatsächlich voll die Erleichterung, weil es sozusagen die offizielle Erlaubnis war, meiner Impulsivität nachzugeben, wann immer ich will. Denn wenn es normal ist, dass Dinge nicht alles lösen und nicht ewig hilfreich sind, dann ist es ja auch normal oder eben erlaubt, immer wieder neue Tools auszuprobieren und das Toolset zu wechseln. Und für mich ist ja gerade dieser ständige Wechsel das, was mir so unheimlich viel Spaß macht und mich bei der Stange hält, wenn es um regelmäßige Planung und Organisation geht. Und mal abgesehen davon, dass es mein Gehirn dabei hält und dazu führt, dass ich eben wirklich regelmäßig plane, sehe ich auch in der Praxis Vorteile. Erstens, ich persönlich brauche Planung und Organisation, um nicht auszubrennen. Sonst läuft meine Impulsivität amok, mein Gehirn verknotet sich und alles geht den Bach runter. Mein Gehirn bleibt aber nur an Dingen dran, die sich nicht langweilig anfühlen. Und Tools, Methoden, Routinen, Strategien oder sogar auch nur das Layout in meinem Daily und Bullet Journal immer mal wieder zu ändern, garantiert, dass ich dranbleibe, weil es eben die Langeweile verhindert, weil es den Dopamin-Kick gibt, den ich brauche. Zweiter Vorteil in der Praxis, wenn man viele Methoden und Tools ausprobiert, bedeutet das auch, dass man sich über die Zeit einen Werkzeugkasten aufbaut und dann eben für jedes Problem mehrere mögliche Lösungen beherrscht oder besitzt. Ich muss dann nicht mehr immer dasselbe wählen, wenn ich auf ein Problem stoße, sondern kann halt dann flexibel gucken, was passt gerade am besten, worauf habe ich mehr Lust. Aber ich muss halt auch nicht jedes Mal bei Null anfangen, wenn irgendein Problem auftritt, das mein aktuelles Toolset zerbröselt sozusagen, sondern ich kann einfach gucken, okay, was habe ich im Köcher, was kann ich jetzt benutzen? Und das gewährleistet wiederum beides, dass ich dranbleibe. Und der dritte Vorteil, den ich sehe, wenn ich ständig Neues ausprobiere, dann komme ich eben auch mit, wenn es was gibt, was vielleicht besser, schneller, billiger oder einfacher funktioniert als meine bisherigen Methoden. Aber ja, das ist natürlich eine Zeitfrage. Also ich rechtfertige das vor mir selber damit, das ist ja mein nicht bezahlter Job ist, also mein Zeitplanerin-Job ist, da aktuell zu sein. Damit kann ich gut rechtfertigen, warum ich Stunden über Stunden damit verbringe, Tools, Methoden und Bücher zu lesen. Wenn du die Zeit nicht hast oder keine Rechtfertigung, dann kannst du ja einfach den Zeitplanerin-Podcast hören, weil dann kriegst du es auch mit. Genau. Also für mich ist das tatsächlich die Frage, ob ich es als Belastung empfinde oder als Bereicherung, zu wissen, dass es das eine Tool, die eine Methode nicht gibt, um sich selbst zu organisieren, ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage der Umsetzung. Ich persönlich brauche ein Grundgerüst, das immer bestehen bleibt. Und Neues probiere ich zusätzlich aus. Ich probiere das nie stattdessen aus. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Das ist ein klassischer Anfängerfehler, der böse, böse, böse Folgen haben kann. Weil nämlich, wenn du das machst, also wenn du jedes Mal auf einen neuen Zug springst, deinen alten auf irgendeinem Abstellgleis verrotten lässt, dann ist das jedes Mal ein Großprojekt, weil du ja alles transformieren musst. Alles aus dem alten System, aus den alten Tools in die neuen Tools. Das ist ein irrsinniger Aufwand. Und wenn du dann nach 2 Wochen feststellst, dass es das doch nicht ist und dein altes System besser funktioniert, dann alles wieder zurück. Nein. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich mein Grundgerüst habe. Mein Grundgerüst besteht mindestens aus dem Bullet Journal und meiner Planungsroutine, also meiner Tagesplanung. Also im Prinzip Sammelliste, Daily, Tagesplanung. Und wenn ich Neues ausprobiere, dann probiere ich einzelne Komponenten neu aus, zusätzlich dazu. Also vielleicht eine To-Do-App oder eine App für Kanban-Boards oder überhaupt Kanban-Boards oder irgendwas Kollaboratives oder eben Discord oder sowas. Aber immer zusätzlich und immer erstmal nur in einem Minimal-Setup. Also ich nehme zum Beispiel eine neue To-Do-Listen-App. Zuletzt habe ich Goblin Tools mal ausführlicher getestet und habe ich schon wieder vergessen. Es gab noch eine andere App, eine To-Do-App speziell für Menschen mit ADHS. Fällt mir gerade nicht ein, fällt mir vielleicht gleich wieder ein. Die habe ich zuletzt getestet. Da übertrage ich nicht alle meine 120 Aufgaben aus meinen diversen Kontext- und Sammellisten in TickTick in diese neuen Apps. Da wird man ja wahnsinnig. Sondern ich habe dann halt 1 oder 2 neue To-Dos, die ich sowieso hätte aufschreiben müssen, in die neuen Apps gegeben und mir angeguckt, was die da so können und was die anders machen als TickTick, wie mir der Umgang damit gefällt, wie mir die Apps optisch gefallen und sowas. Und dann mache ich das eine Weile, teste das eine Weile aus, gucke, wie das so funktioniert und irgendwann entscheide ich dann, ist das potenziell ein Ersatz für TickTick oder ist es das nicht? Ja, und bisher war es das nicht. Genau, es könnte sein, dass es Numo ist übrigens, die App. Musst du mal gucken, also Numo, ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Ja, soviel zu Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, da ging es ums Lernen. Bedeutet Lernen nicht, dass etwas langfristig verfügbar ist und dass man bei Bedarf darauf zurückgreifen kann? Wenn ich also eine spannende Sache lese und dazu ein bisschen recherchiere und ich habe sie aber trotzdem nach einiger Zeit wieder vergessen, war das dann trotzdem Lernen? Auch wenn es nicht im Langzeitgedächtnis landet? Ich finde das fand ich tatsächlich eine super spannende Frage und das war auch ein bisschen, daraus entwickelte sich ein längeres Gespräch in meinen DMs. Ich glaube, diese Art Lernen zu betrachten, also das, dieses akademische Lernen sozusagen, ist es auch, was vielen das Sachbuchlesen vermiest. Darüber haben wir ja mehrfach schon gesprochen. Wir haben immer das Gefühl, wir müssten etwas tun mit dem, was wir lesen. Wir müssten es irgendwie speichern, aufbereiten, nutzen, wir müssen es erinnern, wir müssen es weitergeben, anwenden, irgendwie so. Und ich hatte das vor meinem Sachbuchexperiment 2024 auch und ich bin daran tatsächlich fast verzweifelt, weil so unser Gehirn einfach nicht funktioniert. Du kannst nicht alles ins Langzeitgedächtnis speichern, was du lernst. Unser Gehirn arbeitet effizient, das heißt, was nicht gebraucht wird, verschwindet irgendwie erstmal ganz unten in irgendeiner Schublade und dann ganz. Aber das ist wie in deiner Wohnung. Selbst wenn die Dinge hinter den Schrank fallen, tauchen sie spätestens beim nächsten Umzug wieder auf. Die sind also nie wirklich hundertprozentig verloren. Kann sein, dass du dich nicht an die Details erinnerst. Aber du wirst dich vermutlich daran erinnern, dass du zu dem Thema mal irgendwas gelesen, gelernt, gehört hast und kannst dann eben gezielt dann nochmal recherchieren, um die Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich glaube, wir müssen aufhören, Lernen mit Prüfungsvorbereitung zu verwechseln. Lernen heißt für mich, etwas wahrzunehmen, zu erleben oder zu verstehen, was ich vorher nicht wusste oder kannte oder konnte. Und es geht, also mir zumindest, geht es wirklich nur um diesen ganz konkreten einen Lernmoment. Ob ich mir das merke oder nicht, ist gar nicht wichtig. Und auf diese Art und Weise, wenn man da rangeht und wieder so ein bisschen, wenn es eigentlich mehr um Neugier geht als um Lernen im Sinne von, es muss prüfbar sein, dann macht das Lernen oder vielleicht sagen wir besser das Entdecken auch wieder Spaß. Das ist dann eher spielerisch. Es ist eine tägliche Herausforderung, aber es ist keine Pflicht, wie eben besagte Prüfungsvorbereitung. Und unser Gehirn übrigens trainiert sich trotzdem und es verarbeitet Gelerntes auch und speichert es auch erstmal. Ob es dann im Langzeitgedächtnis landet und abrufbar ist, das ist wahrscheinlich eher eine Frage der Nutzungsfrequenz, aber das wäre vielleicht eine Frage an einen Neurowissenschaftler. So, dritte Frage. Hey du, ich habe bislang immer Microsoft To-Do als App benutzt, die stürzt aber seit ein paar Wochen ab. Wenn ich mich richtig erinnere, arbeitest du mit einer App, bei der man sogar Zeiträume als Deadlines setzen kann. Magst du mir mal verraten, wie die heißt? Selbstverständlich. Ich werde ja nicht müde, das zu promoten. Übrigens unbezahlte Werbung. Ich arbeite mit TickTick und kann das sehr empfehlen. Achtung, kleine Zusatzinformation, ich habe die Pro-Version. Ich kann also auch nur für die Pro-Version reden. Ich weiß einfach nicht mehr genau, welche Funktionen davon in der kostenlosen Version enthalten sind oder eben auch nicht. Aber TickTick ist tatsächlich für mich, es ist so ein Allrounder, ich brauche nur eine App. Ich bin überfordert mit mehreren Apps, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann die Hälfte davon irgendwie vergesse und ignoriere, zu groß ist. Und TickTick kann alles. TickTick kann Listen, TickTick kann Kanban-Board, TickTick kann Gantt-Charts, TickTick kann Pomodoro-Timer, TickTick kann Stoppuhr, und zwar Stoppuhr pro Aufgabe, wenn du das willst. TickTick kann Kalenderansicht und damit Timeboxing. TickTick kann sich mit deinem Kalender, digitalen Kalender, verbinden und synchronisieren. Du kannst TickTick kollaborativ mit jemand anderem benutzen, wenn du das möchtest. Du kannst mit Etiketten und so weiter arbeiten. Du kannst aber eben auch über die Fälligkeiten, kannst du eine Fälligkeit einfach pro Tag einsetzen, so wie man das gewohnt ist von allen anderen Apps, also nächsten Dienstag Abgabe Steuererklärung. Du kannst aber auch sagen, bei TickTick irgendwann nächste Woche, also du sagst dann von Montag bis Freitag in dem Zeitraum Steuererklärung. Und wenn du es dann machst, wann auch immer in diesem Zeitraum, hakst du es halt ab und dann verschwindet es von deiner Liste. Aber ja, das ist TickTick. Große Herzensempfehlung. Da lohnt sich tatsächlich auch die Bezahlversion. In der vorletzten Frage geht es darum, wie ich mit meinem digitalen Journal den Überblick behalte. Man kann ja jederzeit Seiten hinzufügen und Seiten entfernen, aber wie führt man dann einen Index und wie behält man den Überblick über Kategorien und Einträge und so weiter? Also, ja, du kannst im digitalen Bullet Journal jederzeit Seiten hinzufügen, Seiten entfernen oder auch einfach Seiten verschieben, was es nahezu unmöglich macht, einen Index zu führen. Also Index im analogen Bullet Journal bedeutet ja, dass du ein Inhaltsverzeichnis hast und da schreibst du deine Themen hin und dahinter eben auf welchen Seiten zu diesen Themen irgendwelche Einträge sind. Also zum Beispiel auch, wenn du über mehrere Seiten in verschiedenen Dailies zu einem bestimmten Projekt Ideen oder Abstimmungen oder sowas notiert hast, dann kommt das Projekt vorne in den Index und dahinter eben alle Seitenzahlen, an denen irgendetwas dazu steht. Das ist quasi nicht möglich im digitalen Bullet Journal, jedenfalls nicht, wenn du die Vorteile, die das Digitale hast, mitnehmen willst. Du brauchst es aber auch tatsächlich überhaupt nicht, denn wenn du eine richtig gute App, eine Notizen-App benutzt, dann hast du eine funktionierende Suchfunktion. Und dann gibst du einfach entweder in der App Startseite oder direkt in deinem Dokument, also in deinem Bullet Journal Dokument, das Schlagwort ein, nach dem du suchst, und dann gibt er dir alle Seiten aus, auf denen dieses Schlagwort steht. Und du musst nichts mehr weitermachen, du musst dich dann nur noch durch die Seiten klicken und gucken, wo das steht, was du eigentlich jetzt konkret suchst. Manchmal, also Samsung Notes zum Beispiel, hat manchmal ein Problem, die Handschriften richtig zu erkennen. Vor allem, wenn du so klein und so eng und so schräg schreibst wie ich. Deshalb habe ich mir angewöhnt, Notizen mit einer Überschrift oder einem Schlagwort in Computerschrift zu versehen, weil er das auf jeden Fall richtig ausliest in der Suchfunktion. Also ich schreibe dann zum Beispiel, keine Ahnung, Zeitplaner und Podcast-Interviews oben drüber, und dann mache ich darunter die Liste, wen ich angefragt habe oder wen ich noch anfragen wollte oder welche Themenideen ich habe oder sowas. Und wenn ich dann nach Zeitplanerin suche, gibt er mir das aus. Wenn ich nach Podcast suche, gibt er mir das aus. Wenn ich nach Interview suche, gibt er mir das aus. Ich habe dann einfach verschiedene Suchoptionen. Ich frage mich bei den Überschriften immer, wenn ich es wiederfinden will, was würde ich in die Suchfunktion eingeben? Und damit hat man eine ganz gute Verschlagwortung und findet das wieder und braucht einfach keinen Index mehr. Ja, das ist so simpel. Und wenn es darum geht, dass man bestimmte Seiten wiederfinden will, ohne sie schnell zu suchen, ich habe eine Zeit lang experimentiert mit so klickbaren Tabs, so Seitentabs für die einzelnen Monate, wo man dann mit einem Klick direkt auf den jeweiligen Monat springen kann. Das ist machbar. Es ist allerdings ein bisschen nervig, wenn man dann Seiten hin und her verschiebt und so und immer aufpassen muss, dass da nicht die falschen Monatstabs an der Seite sind. Deshalb habe ich dieses Jahr gar keine Seitentabs und arbeite mit Lesezeichen. Also ich habe einfach alle Seiten, die ich immer wieder sehen will. Das sind vor allem die Informations- und Tracker-Seiten ganz am Anfang meines Bullet Journals und die jeweiligen Monatsstartseiten. Die haben einfach ein Lesezeichen, und wenn ich mir die Seitenansicht in Samsung Notes aufmache, also wo ich dann alle Seiten als Miniatur im Überblick sehe, dann kann ich oben einfach das Lesezeichen-Symbol markieren, und dann werden mir nur die angezeigt, die ein Lesezeichen haben. Und so kann ich dann auch relativ schnell auf die jeweilige Seite springen. So, und letzte Frage. Anita, wie kommt man eigentlich zu deinem Magazin? Dazu muss man wissen, diese Frage kam von jemandem, der das Magazin schon abonniert hat, für alle, die das noch nicht getan haben. Du findest in den Shownotes den Link zur Anmeldeseite. Da müsstest du dich bitte einmal in den Verteiler eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und optimalerweise deinem Vornamen, damit ich dich richtig ansprechen kann. Und dann bekommst du einmal im Monat aktuell eine E-Mail mit dem Link zum Magazin. So, und da setzt dir jetzt die große Verwirrung ein, weil ich packe in die E-Mail immer groß ein Foto des Covers des aktuellen Magazins. Was ich ständig vergesse, in die E-Mail zu schreiben, weil es für mich irgendwie so normal ist, ist, dass ich dieses Bild, dass darauf ein Link liegt. Also wenn man auf das Bild klickt, gelangt man automatisch zum Magazin. Es würde helfen, das dazu zu schreiben. Ja, habe ich vergessen, deshalb erzähle ich es hiermit. Also, wenn du die E-Mail bekommst mit dem Magazin, da ist ein riesiges Bild des Covers drin. Wenn du auf dieses Cover klickst, dann kommst du auf die Seite mit dem Magazinarchiv, und da ist oben immer die aktuelle Ausgabe blätterbar, als blätterbares PDF. Das kannst du dir so klein angucken, oder du machst es einfach, da gibt es unten so ein Pfeil, womit du das auf den Vollbildmodus umschalten kannst, und dann kannst du es dir direkt dort angucken. Und wie gesagt, auf der Seite ist auch das Archiv, du kannst dann also auch alle anderen Magazine einfach als PDFs runterladen, wenn du die nochmal durchblättern möchtest. Das war's. Ich habe ja gesagt, es wird eine relativ kurze Folge. Wenn auch du eine Frage hast, die auch für alle anderen relevant sein könnte, dann schick sie mir gerne an info@zeitplanerin.de. Du bekommst dann von mir eine ausführliche, individuelle Antwort per E-Mail, und ich nehme deine Frage mit in die nächste FAQ oder Q&A, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, Folge dieser Serie. So, Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche wird's ein bisschen anders als gewohnt. Denn nächste Woche erzähle ich dir, was ich für die Zeitplanerin so geplant habe für den Rest des Jahres. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich endlich im Sinne meines Energiemanagements eine Jahresplanung gemacht, um das alles so ein bisschen zu entzerren. Du darfst also gespannt sein und ich freue mich, wenn du dann einschaltest und zuhörst, denn ich brauche bei der einen oder anderen Sache eventuell deine Hilfe. Also, wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.